Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf meinsportpodcast zu unserem MLS-Podcast. Mittlerweile haben wir die 127. Folge und wenn von der Partie sind Anne.
Haho, Anne.
Und Vincent.
Hahaha, es. Oh ja, hallo.
Und bevor wir so wirklich auf die Themen oder was passiert ist eingehen, habe ich ein kleines Rätsel für euch. Beziehungsweise einen kleinen Spieler sollen wir ja jetzt so langsam einführen. Und ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Als erstes zu dem Spieler. Gebürtig ist er aus dem Bundesstaat Michigan. Verbrachte seine Jugend bei dem WADA Soccer Club, ehe er in die Jugend eines Bundesligisten wechselte. Bei diesem Bundesligisten blieb er einige Jahre, war zwischenzeitlich mal ausgeliehen, wechselte dann 2019 in die MLS und spielt seit der Saison in Griechenland. Seine Position ist das defensive Mittelfeld. Habt ihr schon eine Idee, wer es sein könnte?
Nee, noch nicht so richtig.
Wie bitte?
Ich sagte nicht. Noch nicht so richtig.
Noch nicht so richtig. Da gebe ich euch mal einen kleinen weiteren Tipp. Der Verein in der MLS ist der FC Cincinnati.
Ja gut, das Problem beim FC Cincinnati ist, dass... Gut, er ist Amerikaner. Das macht es eigentlich fast leichter, weil sie gefühlt fast keine Amerikaner im Kader haben.
Ja, aber er ist, wie gesagt, seit der Saison nicht mehr bei Cincinnati, sondern in der griechischen Liga.
Ja, ja.
Und sein zweiter Ausbildungsverein bzw. Bundesligist ist der SC Freiburg.
Wie hieß denn der? Der Ami, der bei Freiburg war. Der war, ich glaube.
Es ist schon mal nicht Zach Steffen, so viel kann ich sagen.
Es war, der war doch auch sehr lang irgendwie in der zweiten Mannschaft, ne, oder?
Ja.
Ach Mann, wie hieß denn der nochmal? Oh Gott, wie hieß denn der? Scheiße. Ich wusste gar nicht, wohin der gewechselt ist, aber, oh Scheiße, wie hieß denn der? Ist der zufällig halb Pole? Ich glaube, der war halb Pole, gell?
Ja.
S, irgendwas mit S.
S. Ist der Nachname korrekt?
S, oh, ich glaube, ich komme nicht drauf. Irgendwas mit S fängt der Nachname an.
Ja.
Muss ich auflösen.
Der Vorname, beziehungsweise sagst du erstmal anders, der hat ein Spiel für das US Men National Team abgegeben. Das war 2016. Dann ist sein Vorname Caleb.
Aha.
Und der Nachname Vincent?
Stanko, oder? Stanko.
Ja. Korrekt, ja. War es ein bisschen schwer, oder?
Nee, war eigentlich gut. Also ja. Du hast gute Tipps gegeben.
Man kommt da, glaube ich, nicht so schnell auf den Spieler, wenn man ihn tatsächlich nicht auf dem Schirm hat, um das mal so zu sagen.
Nö, ich fand ihn gut, ja. Ich muss jetzt echt gut überlegen.
Ansonsten, wo ich gerade so schön das US Men National Team erwähnt habe, da gibt es auch eine altbekannte Diskussion, Anne.
Ja, tatsächlich. Beziehungsweise eine Diskussion, die jetzt in den letzten Tagen wieder aufgekocht ist, nachdem ganz offiziell nun auch bestätigt wurde, dass das US Women National Team künftig genauso viel Geld erhalten wird, also die Spielerinnen wie auch die Spieler des US Men National Team. Und ja, ich habe den Fehler gemacht, in den letzten Tagen Kommentare im Internet zu lesen, vor allem bei Facebook, und dort dann wilde Diskussionen zu führen. Und Dinge, die ganz schnell auffallen, ist, dass viele Leute über dieses Thema diskutieren, die sich wirklich noch nie mit der Materie beschäftigt haben. Dass einige sich offensichtlich in ihrer Persönlichkeit dann gekränkt fühlen, wenn Frauen genauso viel Geld im Fußball bekommen wie Männer. Und dass so bestimmte Argumentationen einfach immer wieder kommen obwohl sie manchmal gegen die Wand laufen. Worum genau geht das? Das ist ja schon vor einigen Monaten was, glaube ich, festgelegt worden oder beschlossen worden, vereinbart worden, dass die Frauen halt künftig so viel Geld bekommen werden wie die Männer, was der eigentlich überfällige Schritt war. Das bezieht sich aber alles nur auf das US Men National Team und auf das US Women National Team. Die Männer müssen da jetzt keine Abstriche machen, sondern man zahlt ihnen einfach nur wirklich die gleichen Gehälter. Warum ist das sinnvoll? Es ist allein schon deshalb sinnvoll, weil die Frauen einfach viel erfolgreicher sind als die Männer. Sie sind mit Abstand die klare Nummer 1 der Welt, mit 4 Weltmeistertiteln und ich glaube auch 4-mal olympischem Gold und weiteren etlichen Titeln. Also sie haben quasi einen eigenen Raum für ihre Titel. Das alleine wäre aber vielleicht nicht unbedingt der Grund. Ein anderer Grund ist aber auch der wirtschaftliche Aspekt, den dieses Team mit sich bringt. Und das ist die Besonderheit, die bei anderen Frauenteams nicht immer zutreffen. Die Frauen verursachen oder erschaffen den gleichen Umsatz wie die Männer. Bedeutet, dass die Frauen in der Regel genauso viele Zuschauer ins Stadion locken wie die Männer. Für 2019, weil da die letzten relevanten Spiele sozusagen stattfinden mit Zuschauern, war es beispielsweise so, dass die Frauen vorne lagen und ich glaube im Durchschnitt 23.000 oder 24.000 Zuschauer hatten. Und bei den Männern war es so im Durchschnitt, ich glaube, 21 oder 22.000. Und genau, bei den Frauen waren es 25.122 im Durchschnitt 2019 und bei den Männern 23.585 so in etwa. Da sieht man schon das Erste. Auch bei den TV-Rankings ist es das Gleiche. Da waren die Frauen tatsächlich erfolgreicher, was auch natürlich mit der WM zu tun haben sollte. Und ja, die Zuschauerzahlen sind bei beiden Teams aufgrund der Corona-Zeit schon auch eingebrochen. Das wird sich aber Schätzungen zufolge auch wieder erholen. Und interessant ist aber auch der weitere Aspekt, wenn man das mich mal in Zahlen betrachtet. Von 2016 bis 2018, das war die letzte große Zusammenfassung sozusagen in der wirtschaftlichen Lage, brachten die Frauen 50,8 Millionen Dollar ein und die Männer in dem Zeitraum 48,9 Milliarden Dollar. Da sieht man also, dass in dem Fall die Frauen sogar ein kleines bisschen mehr Geld eingebracht haben. Und auch zum Beispiel bei dem Thema Trikots erheblich mehr einbringen. Sie sind nämlich das Team, was als erstes es bei Nike geschafft hat, einen Rekord zu brechen, nämlich mit den meisten verkauften Trikots in einer Saison. Bei ihnen war es innerhalb von 3 Tagen komplett ausverkauft. Und da so ein Trikot zu bekommen, ich weiß es selbst noch aus leidlicher Erfahrung, hat richtig lange gedauert und war richtig anstrengend, weil alle diese Trikots haben wollten. Das war nach dem WM-Sieg. Heißt also, die Frauen verdienen oder bekommen schon auch allein deshalb künftig genauso viel Geld, weil sie eben wirklich vom finanziellen Faktor her genauso viel auch mit beisteuern. Was man leider so in den Kommentaren liest, sind dann so ganz wilde Geschichten. Erinnert ihr euch noch an dieses Testspiel der US-Frauen gegen die U15-Jungs von Dallas?
Mhm. Das, wo so mega aussagekräftig ist.
Das habe ich in den letzten Tagen aber ganz oft als Argument gelesen. Und ich will mal für alle erzählen, was dieser Kontext zu diesem Spiel ist, weil es natürlich immer super ist, wenn solche Spiele als Faktor für irgendwas berechnet werden. Der Kontext zu diesem Spiel ist, dass die U15-Jungs von Dallas damals freundlicherweise ihren Platz dem Team zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt hatten und dafür auch auf ihr Training verzichtet hatten. Als kleines Dankeschön haben die Damen sich dann am Abend Zeit genommen, mit den Jungs Fotos zu machen, zu quatschen. Und man hat doch so eine kleine, ganz lockere Partie gehabt. Das war kein wirkliches Spiel in dem Sinne. Weil nämlich am nächsten Tag hatte das US-Frauenteam das wichtige Vorbereitungsspiel gegen Russland. Und so kurz vor der WM wollte sich natürlich auch kein Mensch verletzen. Und sie hatten außerdem den ganzen Tag schon Training gehabt. Es war also ein ganz, ganz entspanntes Vor-sich-hin-Gebolze. Und dieses Ergebnis tauchte auch erst 3 oder 4 Tage später bei Reddit dann auf, weil es vorher keine Rolle gespielt hatte. Und erst seit es dann bei Reddit stand, ging es dann plötzlich durchs Internet. Und da berichteten alle Medien drüber. Und seitdem ist es jetzt immer das große Thema schlechthin. An sich ist das aber so oder so völlig egal. Abgesehen davon, dass das kein wirkliches Spiel war und da keiner dieser Spielerinnen überhaupt auch nur 30% Einsatz gezeigt hätte, sondern das wirklich nur so ein kurzer Kick ist, quasi mit der Bierflasche in der Hand. Gut, sie haben wahrscheinlich nicht dabei getrunken, aber wie man es halt kennt. Und solche Spieler als relevant zu nehmen, ist kompletter Nonsens. Was man aber oft liest gerade, ist die Begründung, dass die Frauen nicht genug Geld bekommen sollten, weil sie leistungstechnisch nicht auf dem Niveau der Männer sind. Was sagt ihr denn dazu?
Kann man nicht vergleichen. Ich meine, letztendlich geht es hier um den Erfolg und du hast Spieler in gewissen Ligen, die scheiße spielen, trotzdem mehr verdienen als manch anderer, der gut spielt. Von daher, und ich meine, wir reden hier letztendlich über die Nationalmannschaft, die dein Land im Fußball vertreten und da ist es eigentlich nur angebracht, wenn beide das Gleiche verdienen, weil beide letzten Endes Fußball spielen. Es ist nicht der Verein, es ist die Nationalmannschaft und nur weil du männlich bist, heißt es doch nicht, dass du da mehr bekommen musst. Zumal die Männer von den USA nicht so erfolgreich sind wie die Damen.
Ich habe im Zuge dieser Diskussion, die ich in den letzten Tagen häufiger geführt habe, übrigens auch nochmal nachrecherchiert. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt gehabt, dass die US-Männer damals gegen Panama ausgeschieden seien in der WM-Qualifikation. Das stimmt nicht, sondern es war Trinidad und Tobago. Was aber in dieser Diskussion auch so absurd ist, du würdest damit Frauenteams einfach immer klein halten, wenn du sagst, sie haben nicht das Leistungsniveau wie Männer und deswegen dürfen sie nicht das Gleiche verdienen. Das ist klar, auch anatomisch bedingt schon, dass Frauen weniger Muskelmasse haben, langsamer sind. Und das spielt an sich aber auch gar keine Rolle für ihren Spielbetrieb, weil sie eben ja auch gar nicht gegen Männer spielen, sondern sie spielen gegen andere Frauenteams, da sind sie extrem erfolgreich. Und dann sollte das auch keine Relevanz geben oder bedarfen, welche Muskelkraft sie da am Ende haben. Aber ja, das waren so die ganz komischen Argumentationen, die man zuletzt da sehr, sehr häufig lesen musste. Schwierig. Und unglaublich nervig.
Absolut. Ja.
Auf jeden Fall ist das Thema jetzt aber dann hoffentlich auch bald durch. Die Frauen bekommen dann hoffentlich auch das, was sie verdient haben. Und dann kann man mal schauen, wie sich der Fußball in den nächsten Jahren auch entwickeln wird. Übrigens zum Thema auch, dass das Leistungsniveau unterschiedlich sei. Ja, das ist aber auch ganz klar. Der Frauenfußball war bis vor wenigen Jahrzehnten schlichtweg auch noch verboten. Und wenn man sich angucken würde, wo der Männerfußball stehen würde, wenn er nicht schon so alt wäre, oder wenn man sich ansieht, wie der Männerfußball sich allein von den 80ern bis heute entwickelt hat, das ist Zeit, die beim Frauenfußball einfach auch fehlte. Gibt ihnen die Zeit, gibt ihnen vor allem auch die Mittel dazu, vernünftig zu trainieren, und dann sieht das in 20, 30 Jahren auch ganz anders aus.
Definitiv, da stimme ich dir zu. Ich will jetzt sagen, viele finden es halt witzig, so Kommentare zu posten, aber man darf nicht vergessen, gerade wenn ich unter Beiträgen von FUM, Sky Sport oder so Kommentare lese, viele Spielerinnen lesen das letzten Endes mit und es ist halt maximal verletzend, wenn man dann so negative Kommentare droppt, weil man will doch selber nicht irgendwie mit irgendwelchen Eseln oder so verglichen werden. Von daher finde ich es so gut, dass die Damen mehr verdienen. Ich würde mir das auch wünschen, dass es in den kommenden Jahren auch in Deutschland so passiert, dass die Damen gleich viel, nicht mehr, sondern gleich viel verdienen wie die Herren und dann passt es. Vincent, hast du noch was zu dem Thema? Du warst so schweigsam.
Nö, eigentlich jetzt nichts. Einfach die Kommentare. Ach was, ich ignoriere sie einfach mittlerweile, weil da eh nur Schrott drunter steht und wenn halt zum Diskutieren anfängst, macht das einfach keinen Sinn.
Es macht keinen Sinn, hast du natürlich recht. Ich würde vorschlagen, bevor wir hier weitermachen, machen wir ein kurzes Päuschen. Sind gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Willkommen zurück hier zu unserem MLS-Podcast auf meinesportpodcast.de. Wir hatten es ja eben so ein bisschen über das US Men National Team und US Women National Team unterhalten. Dort gibt es ja zukünftig das gleiche Geld für die Damen und für die Frauen. Was die Amerikaner auch noch machen, im Unterschied zu den Europäern, ist die Veröffentlichung der Gehälter. Wie findet ihr die Idee?
Cool und transparent. Also ich feiere. Also ich finde es eigentlich ganz nice und es ist halt einfach offener und man weiß halt einfach, wo auch Sache oder was halt Sache ist.
Um genauer zu sein, nicht die MLS direkt veröffentlicht die Gehälter, sondern die MLSPA. Das ist die Player Association der MLS. Sozusagen die Spielergewerkschaft. Die haben vergangene Woche alle Gehälter der Spieler veröffentlicht, die in der MLS unter Vertrag stehen. Habt ihr euch das mal ein bisschen angeschaut?
Ja, ich blätter gerade so ein bisschen durch.
Ich habe kurz verglichen, wie viel ich verdiene und wie viel sie verdienen. Aber dann habe ich gesehen, es sind Dollar, deswegen konnte ich das nicht vergleichen.
Aber ich glaube, so grob geschätzt müsstest du ja ein bisschen drüber liegen, ne?
Ja, ein kleines bisschen liege ich drüber, aber ich war jetzt zu faul, es etwa einfach umzurechnen. So.
Ja, ist ja scheißegal.
Ihr könnt ja mal kurz da draußen, ihr jetzt nicht jetzt zwei, raten, wer denn so die drei Top-Verdiener sind. Ich gebe euch mal kurz ein bisschen Zeit. Oder wisst ihr zwei das schon? Habt ihr schon nachgeschaut?
Ja.
Ich löse das Ganze jetzt mal auf. Auf Platz 1 ist Xanan Shaqiri von Chicago Fire. Auf Platz 2 Chicharito von der Galaxy und auf Platz 3 Higuain von Inter Miami. Überrascht es euch?
An sich nein, überrascht mich nicht. Hinterher gesehen muss man aber ehrlich sagen, gut, was jetzt so ein Shaqiri leisten wird, weiß man noch nicht, sei darauf hingestellt. Ob Chicharito das Geld wert ist, ja, weiß man jetzt auch nicht so wirklich. Er ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so ultra gut. Higuain ist es definitiv nicht, der ist ja nicht mehr Stammspieler. Aber man hätte, glaube ich, auf die drei Namen kommen können. Zumindest Higuain und Shaqiri waren ja in Europa mal ziemlich große Namen. Und dass die dann auch in der MLS so viel verdienen, war eigentlich fast klar. Ich finde tatsächlich, dass Chicharito vielleicht eine kleine Überraschung war, weil er eben in Europa jetzt nicht so ultra gut war. Der war mehr so... Also wenn ich jetzt nichts irgendwie vergesse, meine ich, war der mehr so auf Europa-League-Niveau unterwegs. Da hätte ich vielleicht dann doch noch andere Spieler höher eingeschätzt. Aber ich glaube, zum Beispiel ein Douglas Costa oder sowas. Aber ich denke mal, ja, das sind halt die drei Top-Verdiener.
Douglas Costa verdient tatsächlich 3 Millionen. Ist damit auf... Douglas Costa verdient 3 Millionen.
Also, ja.
Ist damit bei der Galaxy auf Platz 2, was das Salary Cap angeht. Ich finde es ein bisschen interessant zu sehen, welches Team viel ausgibt für seine DP und welches Team nicht so viel Geld ausgibt. Und das sieht man halt ziemlich schnell, wie sagt man das jetzt? Warum die Spieler bei diesen Vereinen spielen, sage ich jetzt einfach mal. Weil für 7,3 Millionen wird, denke ich, fast jeder in dem Alter von Shaqiri einen Vertrag unterschreiben. Wenn hingegen für 2 Millionen wird das nicht jeder machen. Da hat es auch gute DPs für eben 2 Millionen. Von daher ist es in meinen Augen so ein bisschen, wie sage ich das, notgedrungen, so eine Verpflichtung. Es sind zwar Spieler, die super sind, die auch das Niveau haben, aber ich habe so das Gefühl, man baut sein Team um die DPs herum, wenn die viel kosten.
Naja.
Was ja eigentlich kontraproduktiv ist.
Ja, aber ich glaube auch, also auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg ist, aber das ist auch mehr oder weniger vielleicht auch der Sinn, dass man diese drei DPs hat, dass man so diese drei Top-Spieler hat, die halt mehr verdienen und dann eben um diese ein Team bastelt, das funktioniert und harmoniert, was aber in den meisten Fällen eben nicht funktioniert, weil dann entweder im Management eben was falsch läuft oder man eben falsche DPs holt. Weil man muss eben DPs holen, die Bock auf die Liga haben, die nochmal Bock haben, was zu erreichen, die eben nicht ihre Karriere ausklingen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass Shaqiri so einer ist. Ich weiß nicht, man muss jetzt schauen, wie er sich noch so entwickelt die Saison, was er so macht, aber das wäre zum Beispiel so einer. Hernandez ist oder Higuain sind für mich nicht diese Beispiele. Das sind für mich so Spieler, die eher egoistisch sind, vor allem ein Higuain, der sich die Karriere ausklingen lässt, dem der Erfolg eigentlich scheißegal ist, mehr oder weniger hat man das Gefühl. Der ist ja übergewichtig geworden, spielt nicht mal Stamm und so. Also man muss die richtigen DPs finden und dann kann man da ein richtig gutes Team drumherum basteln, was dann für mich auch kein Fehler ist. Oder man macht's halt eben wie jetzt, ich gehe jetzt mal Beispiel Kansas, die geben nicht so viel für DPs aus, Gott sei Dank, wenn schon zwei ausfallen, dann verliert man nicht so viel Kohle, aber da kann man dann eben schauen, weil die DPs dann nicht so in den Fokus vielleicht gerückt sind und nicht so das Starlight haben, dass man da ein Gesamtpaket, ein harmonisches Team eben baut, wenn man es schafft, wenn man irgendwie ein Team bauen kann, Kansas eben nicht, aber so jetzt halt im, oder ich glaube Colorado oder Salt Lake geben ja jetzt auch nicht so viel Kohle aus. Ich glaube die Red Bulls auch nicht. Da kann man dann eben gucken, dass man mit Talenten und so einfach ein gutes Gesamtpaket baut. Aber wenn man halt mit seinem Team als Vereinführung sich so in aufs Papier schreibt eben, yo, wir wollen große Namen oder wir wollen gute Namen aus Südamerika, die was Gutes bringen, die auch teuer sind, dann muss man aber halt einfach Teamplayer finden und Leute, die einfach Lust haben, um dort ein schönes Team außenrum zu bauen, weil ich sag mal so, das Team drumherum bauen kann jedes Team. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Du musst einfach Spieler finden, die gute MLS-Erfahrung haben, die die Kaderregeln erfüllen und dann vielleicht noch ein paar ausländische Spieler aus Europa, Südamerika, die einfach nicht teuer sind, aber halt einfach richtig gut, Talente zum Beispiel. Und dann klappt das schon. Und dann muss halt einfach, ja, die TPs müssen halt, wenn man diese Strategie hat, zünden. Und das ist in den meisten Fällen, Beispiel Chicago, LA Galaxy oder auch zurzeit, finde ich, Atlanta, nicht der Fall.
Was mir dazu auffällt, ist halt klar, wenn du so TPs holst, wie in Shaqiri, Chicharito, Higuain, Pozuelo, Martinez, wie es alle heißen, das sind so Spieler, die sind ein Trikotmagnet. Die bringen dir auch wieder ein bisschen Geld ein. Nur das Problem ist halt, ich finde, das, was Chicago, LA Galaxy und wie es alle heißen, zahlen, ist halt way too much. Ich nehme mal das Beispiel von meinen Sounders. Das sind die drei DPs. Also Lodero, Rui Diaz und Rusniak sind so drei DPs. Da verdient, das verdienen die drei zusammen. Ich habe es mir gerade ein bisschen nachgerechnet. Bisschen weniger als Shaqiri. Und siehe da, die Sounders sind Champions League Sieger geworden und Chicago ist Chicago. Von daher ist es halt in meinen Augen nicht immer das Geld, was wichtig ist. Klar, du hast einen Zuschauermagnet, einen Trikotmagnet und was nicht alles, aber was bringt denn das, wenn die Titel ausbleiben? Eben,
das ist, an sich sage ich mal, wenn jetzt Chicago das ganze Geld, die 7,3 Millionen da ausgibt für Shaqiri, sollen sie machen. Ich hätte da nichts dagegen, wenn der Rest halt passen würde, wenn die anderen DPs und der Kader passt, aber der Kader um die DPs passt nicht und oft auch die DPs, die sind nicht gut gewählt, oft. Shaqiri, finde ich, ist an sich ein gut gewählter DP, vielleicht etwas zu teuer, aber wenn letztendlich dann der Erfolg stimmen sollte, wäre das ja auch egal, aber der Kader halt, der so im restlichen Team ist, der harmoniert nicht oder der ist halt einfach nicht so ganz MLS-tauglich, finde ich. Und da liegt halt wieder der Fehler in dem Ganzen. Was auch zum Beispiel ich richtig schrecklich finde, ist zum Beispiel ein Jozy Altidore. Der ist der sechstbestbezahlte Spieler bei New England, verdient auch 3,7 Millionen. Wieso? Also so krass ist der nicht. Ein Charles Chill zum Beispiel, ist das Geld, oder ein Pozuelo, finde ich, ist das Geld auch wert. Die verdienen auch über 3 Millionen. Weil die einfach gute Leistungen bringen. Die machen ihre Tore, die machen ihre Vorlagen, die sind in der Auswahl zum MVP dabei gewesen. Die sind das voll wertes Geld. Total. Da kann man nichts sagen. Die delivern in ihrem Team, auch wenn das Team zum Beispiel bei Pozuelos Fall nicht so gut ist. Aber halt eben ein Altidore, weiß nicht, ob er dann so ein Geld wieder wert ist. Also, ja. Naja.
Anne, du warst zu schweigsam.
Ja, ich weine einfach, wie viel Geld Altidor bekommt. Das ist aber Jahr für Jahr ein Moment des Weinens, des Nichtverstehens.
Ist echt so.
Während er wahrscheinlich jedes Jahr weint, wenn er seinen monatlichen Payslip sieht. Und aber aus Freude weint, dass es tatsächlich Menschen gibt, die so dumm sind, ihm so viel Geld zu geben für seine Leistungen. Aber okay. Chicharito macht quasi auch fast nichts anderes die ganze Zeit über. Er spielt wenig, sondern diskutiert immer sehr, sehr viel mit dem Schiedsrichter oder regt sich auf. Und das setzt offensichtlich dann seinen Payslip hin. Was schon auch auffällt, ist tatsächlich, wie die Teams aufgebaut sind, beziehungsweise welche Teams die Teams sind, die am meisten Geld für ihre Kader ausgeben und welche die Teams sind, die am wenigsten ausgeben. Wenn man das mal runterrechnet, es gibt ja die Base Salary, also das Grundgehalt, was sie definitiv bekommen werden. Und dann gibt es auch noch garantierte Entschädigungen sozusagen, also auch Geld, was sie bekommen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen manchmal oder erst zu bestimmten Zeitpunkten. Und wenn man sich den letzteren Punkt ansieht, dann fällt halt schon auf, dass zum Beispiel Teams wie Salt Lake, Charlotte und auch Portland sind die drei Teams, die diesbezüglich einfach am allerwenigsten haben. Und Atlanta, LA Galaxy und Miami sind die Teams, die diesbezüglich am allermeisten haben. Und ja, es überrascht überhaupt nicht, klar. Nur ist immer die Frage, ob es tatsächlich gut ist, so viel Geld auszugeben und dann am Ende doch nicht mit dem Erfolg dazustehen, den man sich eventuell erhofft hatte. Chicago ist ein sehr schönes Beispiel, die ja wieder sehr viel Geld in ihren Kader gepumpt haben und trotzdem eher so durchwachsen spielen, um es mal so zu sagen. Und Teams wie Real Salt Lake spielen auch durchaus durchwachsen, aber überraschend dafür mehr. Und wenn man sich dann auch anguckt, was das für ein Kader ist, den sie da haben, dann ist das eigentlich, ja, von der Preis-Leistung her, ist das ein sehr gut gewähltes Mittel.
Oder wie, ich glaube, San Jose vor 2 Jahren, wo die da auch überraschend in die Playoffs, glaube ich, noch gerutscht sind. Was haben die schon für große Namen? Absolut nicht, weil wenn dann so ein Team einfach mal knapp in die Playoff rutscht oder einfach erfolgreich spielt, da ist man halt, das ist eine viel größere Überraschung, wie wenn jetzt dann plötzlich Miami gut ist. Weil, ja, was so dieses Verhältnis von diesen Vereinen vom Geld her ist halt etwas ganz anderes. Aber, naja, gut, sind halt auch Städte, die vielleicht auch ein bisschen mehr ziehen, sponsoringmäßig, auch spielermäßig, aber gut, was willst du machen?
Ja, ich meine, schau euch allein Inter Miami an, ja. Da zieht nur Beckham. An sich wird niemand zu einem Franchise wechseln, wo abgeschlagen letzte ist, zumindest nicht, wenn du Stellenwert wie ein Gonzalo Higuain hast. Von da ist es halt einfach letzten Endes viel der Name. Klar, dann zahlen wir noch dementsprechend was.
Ja, und die Stadt.
So ein Acosta oder ein Da Silva kennt man hingegen eher weniger jemand, der sich, also ich könnte jetzt die Spieler ein paar Leute nennen, die sich mit der MLS gar nicht befassen. Das Silber wird keiner kennen, Acosta wird keiner kennen. Ich würde sogar mit Swiderski und wie sie alle heißen gehen, aber die Top 5, wie gesagt, kennt man halt in Europa. Deswegen sind die ja auch dementsprechend preiswert, weil dann einfach der Name viel kostet. Ich finde es, wie gesagt, schade, da die Teams sich letzten Endes nicht erpressen lassen, aber es nicht eingehen müssen, beziehungsweise ihre Seele verkaufen, nur für ein bisschen Prestige.
Was übrigens vielleicht noch interessant sein könnte, in diesem Jahr sind es 91 Spieler, die mehr als 1 Million Dollar bekommen. Im letzten Jahr waren es 78 Spieler.
Ja, ich glaube, die haben doch auch die Preise erhöht. Die wollen ja auch das normale Salary erhöhen und alles Mögliche.
Genau, die Ligen müssen ja regelmäßig Vereinbarungen mit den Gewerkschaften treffen. Und eine dieser Vereinbarungen war eben auch gewesen, dass das Grundgehalt, also das Mindestgehalt, was jemand bekommen muss, dass das steigen muss. Und deswegen ist es auch leicht gestiegen. Trotzdem ist teilweise die Differenz schon auch enorm. Aber es fällt ja trotzdem auf, dass es Teams gibt, die da sehr sparsam sind. Und andere Teams, die einfach quasi mit dem Geld nur um sich werfen.
aber gut, man muss jetzt, finde ich, auch vergleichen, wie die Liga vor ein paar Jahren da stand im Fokus und wie jetzt. Die hat halt jetzt, sie hat halt, finde ich, vor ein paar Jahren eine viel schlechtere Qualität gehabt. Hat halt auch viel weniger namenhafte Spieler gehabt, die außerhalb der DP-Slots waren. Und mittlerweile ist man auch viel mehr im Fokus von Europa mit den ganzen Talenten, die mittlerweile in der Liga spielen. Das war ja vor ein paar Jahren einfach nicht der Fall oder nicht so häufig. Und da ist halt einfach klar, dass dann auch das Niveau an sich steigt, weil eben viele Spieler merken, okay, hier kann ich nochmal meine Karriere ankurbeln oder wenn ich hier die als Talent, hier bekomme ich Spielpraxis, hier werde ich gefördert auf gutem Niveau, weil die Trainingsbedingungen und alles und Standards, die sind ja echt top in der MLS. Und ja, und vielleicht auch Spieler im guten Alter, die vielleicht in Europa nur Mittelklasse spielen, können dann dort drüber wechseln, vielleicht auch nicht als DP, sondern als normalen International Slot, aber dort halt eine relativ gute Rolle einnehmen oder eine große Rolle einnehmen. Und ich glaube, das ist halt mittlerweile einfach der andere Fokus und es lockt halt einfach viel mehr Spieler an, die halt ein höheres Niveau haben und dementsprechend halt auch ein bisschen mehr Gehalt wollen oder verdienen.
Ich würde aber gar nicht sagen, dass das nur Spieler betrifft, die man damit anlocken will, sondern was die MLS in den letzten Jahren angefangen hat zu verstehen, und das war meiner Meinung nach früher das viel größere Problem, war nämlich auch, dass sie gelernt haben, ihre eigenen Spieler besser zu bezahlen. Klar, es gab immer mal Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Jose Altidor, aber ansonsten war es ganz oft so, dass die US-Spieler ziemlich wenig bekommen haben und im Vergleich dazu die europäischen Allstars sehr viel. Noch nicht so viel wie heute, das ist klar. Aber der Grundfokus ist jetzt auf jeden Fall ein anderer auch geworden. Du erlebst jetzt des Öfteren auch wirklich ganz klassische MLS-Spieler, die 1-Million-Dollar-Grenze mit ihrem Gehalt überschreiten können oder zumindest erheblich mehr verdienen, als sie es früher verdient hätten. Und das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wirklich gut und auch sinnvoll ist, weil natürlich, wenn du nicht anfängst, deine eigenen Spieler vernünftig zu bezahlen, dann, und sie haben Talent, dann wird es natürlich so sein, dass sie früh entdeckt werden und dass sie dann eben nicht lange in der MLS bleiben werden, sondern natürlich, Geld ist immer ein Faktor, dass sie dann auch schneller woanders hingehen, wo man sie vielleicht noch gar nicht hätte haben wollen, also wo die MLS sie noch gar nicht hätte haben wollen.
Letzten Endes ist das Grundgehalt, um das mal so auch zu schließen, ja bei knapp 65.000 Dollar. Im Vergleich zu 2-3 Jahren ist es, glaube ich, um 7.000 Dollar gestiegen. Von daher ist es eine deutliche Steigerung für, ich sag's mal, die Geringverdiener der MLS. Aber es ist auch ein gutes Zeichen Richtung richtiger Weg. Ihr könnt ja mal da draußen uns eure Meinung dazu mitteilen. Wünscht ihr euch auch sowas für zum Beispiel den europäischen Markt, dass dort die Gehälter transparent offengelegt werden? Findet ihr das unnötig? Wusst ihr das gar nicht? Lasst uns das in den Kommentaren wissen. Wir machen einen kurzen Break, sind dann gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der Besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück hier auf meinen Sportpodcast, unserem MLS-Podcast. Wir machen weiter mit einem ehemaligen Spieler der MLS, der nun offiziell Mitglied der Hall of Fame ist. Anne, du hast eine nette Geschichte dazu.
Jetzt nicht unbedingt zur Hall of Fame, das ist jetzt vor 2 Tagen. Wir nehmen heute am Montag auf. Ich glaube, es war vor 2 Tagen, ist er dafür geehrt worden als solches. Das ist auch gar nicht so überraschend eigentlich, weil er natürlich sowohl für die Nationalmannschaft wie auch für die MLS jeweils ein wichtiger Spieler war, den jedes Kind kannte, mit Sicherheit. Aber er hat vor kurzem ein sehr interessantes Jubiläum gefeiert. Erinnert ihr euch noch an den US Open Cup vor 6 Jahren?
Ja.
Da war so eine Partie gewesen. Und Clint Dempsey hatte in dieser Partie gespielt. Und in dieser Partie hatte er eine leichte Unstimmigkeit mit dem Schiedsrichter. Der Schiedsrichter, ich glaube, er wollte ihm damals gelb geben oder vielleicht sogar rot, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war er da nicht so richtig amused drüber und griff sich dann das Notizbuch des Schiedsrichters und zerriss es. Und dafür bekam Clint Dempsey eine 6-jährige Sperre im US Open Cup. Und diese Sperre ist jetzt seit 2 oder 3 Wochen endlich aufgehoben. Rein theoretisch dürfte er jetzt endlich wieder spielen. Da kann man schon mal gratulieren. Hall of Fame, und er darf auch wieder im US Open Cup spielen.
Definitiv, also dann spricht wohl nichts mehr gegen die Spielerkarriere irgendwo.
Bei Grenz ist der Platz.
Spaß beiseite. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war damals nicht gerade gut mit anzusehen, wie ein Spieler rot vom Platz fliegt für so eine Dummheit. Zu Recht ist er für 6 Jahre gesperrt worden. Man darf ja nicht vergessen, so 6 Jahre sind in Saunders Worten 6 bis 12 Spiele. Da ist es schon in Ordnung, dass er dann nur so kurz gesperrt wird. Ich meine, du hast 4-mal den US Open Cup gewonnen. 5. Mal irgendwann wieder, aber aktuell sind die anderen dran, in meinen Augen. Von daher, alles entspannt. Ansonsten gibt's ja prominente Besuche in ein paar Metropolen der Vereinigten Staaten. Unter anderem in der Hauptstadt Washington, D.C., aber auch in New York kommen ein paar Teams vorbei, die etwas können. Wir fangen an mit deinen Red Bulls, Anne. Wen haben die denn zu Gast?
Ich weiß nicht, ob man von diesem Team schon mal gehört hat. Kommt aus Spanien. Barcelona nennen die sich. Ich weiß nicht, hat man von denen schon mal gehört?
Ich glaube, das heißt Barcelona.
Kann sein, mein Spanisch ist leider nicht ganz so gut. Aber ja, der FCB, ich glaube, die sind so ein, das ist so ein Jugendteam vom FC Bayern irgendwie so, oder vom FC Basel, das weiß er aber nicht so genau. Kommen auf jeden Fall zu Gast in die Red Bull Arena und spielen dort gegen die New York Red Bulls tatsächlich als Freundschaftsspiel am 30. Juli. Also wer zu dieser Zeit gerade in New York und in New Jersey unterwegs ist, kann sich da, glaube ich, eine ganz interessante Partie ansehen.
Ich brauche eh einen neuen Friseurbesuch, also ich gehe rüber.
Schick uns dann auf alle Fälle Bilder, Vincent. Das andere Team, welches ebenfalls ein prominentes Team zu Gast hat, ist, wie gesagt, DC United.
Nämlich auch FCB.
Da spielt, danke Vincent, dass du mir das jetzt kaputt gemacht hast. Und da spielt das Lieblingsteam von Julian Gressel. Und zwar ist es kein geringerer als der FC Bayern München. Er selber hat sich natürlich wie ein kleines Kind gefreut auf Twitter, dass er gegen seinen Lieblingsverein spielen darf. Klar, man gönnt's ihm. Wenn er bis dahin noch bei DC spielt und nicht weggetradet wurde, weiß man ja nie in der MLS. Wann genau das stattfinden wird, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber natürlich auch so Juli rum, da die Bundesliga ja im August wieder startet.
Diese FCB-Teams haben offensichtlich Interesse an der MLS. Oder Bayern muss es machen, weil sie natürlich weiterhin versuchen wollen, in den USA zu fußen und natürlich auch vor Ort ihre Fans mal wieder besuchen wollen. Barcelona beispielsweise hat ja auch schon sehr viele Jugendteams dort. Also wirklich kleine sozusagen Filialen von Jugendteams. Von daher ist es natürlich auch für sie eine gelungene Gelegenheit, sich dann einmal vor den amerikanischen Fans zu präsentieren, um da noch mehr Fans sozusagen auch zu gewinnen.
Ja, wobei ich bin immer so der Meinung, wenn so ein großes Team da spielt, dann entweder du bist schon ein Fan davor oder halt nicht, aber nur durch so ein Auswärtsspiel, durch so ein lumpiges Testspiel wirst du kein Fan von einem Verein, in meinen Augen jetzt.
Ich glaube, da gehört die ganze Promo mit drumherum. Warum hat Bayern beispielsweise ein Büro in New York? Klar, um einen Standort in den USA zu haben, um dann auch regelmäßig Promo machen zu können. Barcelona macht halt viel mit diesen Jugendteams, dass sie überall kleine Akademien aufbauen. Und dann können sie jetzt natürlich mit ihrem Besuch gemeinsam auch noch schön Promo machen. Das hilft natürlich dann nochmal mehr.
Ja, das ist es halt, da Promo und so weiter. Ist eigentlich kein schlechter Move von den Bayern und von Barcelona. Wird sich nur zeigen, inwieweit sich das auf die oder auf künftige Transfers auswirken kann. Ansonsten, Vincent, hast du noch ein Testspiel für uns, oder nicht?
Ja, ich glaube, in Colorado war eins.
Du bist ein Arsch.
Du wolltest wissen, wo es war.
Also, es war tatsächlich ein komischer MLS-Spieltag. Ich habe zwar auf Kicktipp viele Punkte gemacht, aber ich weiß nicht wie. Von daher, ja, was soll ich sagen, so ganz zufrieden sein kann man natürlich nicht. Wie Vincent schon vorab gesagt hat, haben meine Sounders gegen die Rapids verloren. Ist ärgerlich, passiert im Besten. Genauso haben aber auch die Red Bulls verloren, was eigentlich viel trauriger ist gegen Inter Miami. Ich meine, wer verliert schon gegen Inter Miami an, ey?
Nee, die Erklärung ist aber tatsächlich ganz simpel. Inter Miami hat nicht gut gespielt. Die haben eigentlich auch nur kompletten Müll zusammengespielt. Der einzige Grund, warum die Red Bulls verloren haben, waren die Red Bulls selbst. Sie haben vorne zwei völlig unfähige Personen. Wir können ihnen mal Namen geben. Nennen wir sie mal Tom und Patrick. Die einfach nicht in der Lage sind, und einer der beiden Spieler verdient übrigens über $1 Million, die nicht in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Und dann hast du auch noch ein Team, was derzeit komplett von Covid durchseucht wird. Also da fällt Woche für Woche ein Spieler nach dem anderen aus, weil alle sich mit Covid anstecken. Und so langsam beginnt das wirklich nervig zu sein. Und dann, ja, muss man mit so einem durchgewürfelten Team antreten. Und dann war das auch klar, dass da irgendwann mal natürlich auch die Auswärtsniederlage kommen wird. Es kann dann wieder nur besser werden. Aber an sich jetzt auch kein großes Beinbruch. Aber vernünftige Stimme wäre mal gut übrigens.
Ihr hattet ja einen mit der 99, nur der ist ja jetzt leider nicht mehr da. Seit Jahren.
Der ist wieder da, aber.
Aber halt nicht als Spieler.
Hat jetzt andere Aufgaben, genau.
Ansonsten, was auch noch erwähnenswert ist, ist die hervorragende Leistung der Galaxy zu Hause gegen Houston. Hat es jemand von euch mitbekommen, was denn da passiert ist?
Also erstmal muss man die Galaxy loben. Ausnahmsweise. In den USA ist es ja üblich, dass Teams, egal von welcher Sportart, regelmäßig bei der Make-A-Wish Foundation teilnehmen und einem Kind eine Freude machen. Das heißt, sie ermöglichen dem Kind einen Tag über einfach einen richtig schönen Tag zu haben. Das machen nahezu alle Teams der MLS und die Galaxy hat in dem Fall dann sich einen jungen Spieler verpflichtet für einen Tag, der geboren ist in der Ukraine und vor wenigen Wochen geflüchtet ist, in die USA geflüchtet ist. Und er liebt Fußball über alles. Und dann haben sie einfach ihm sozusagen die Möglichkeit gegeben, für einen Tag Spieler von LA Galaxy zu werden. Er durfte einen Vertrag unterschreiben, durfte mit ihm trainieren und das ganze Programm, was natürlich mit dazugehört. Also ein Tagesvertrag ist das dann immer.
Ja, ich finde so Geschichten immer grandios. Das zeigt halt einfach, dass die Teams auch abseits des Platzes viel Soziales machen. Kennt man ja so leider nicht von der Bundesliga, dass man da irgendwie mal Spiel unter Vertrag nehmen würde oder so. Klar, man lädt den Stadion ein und so weiter. Aber tatsächlich so einen festen Vertrag oder so habe ich bislang nicht mitbekommen. Ein kleines Beispiel ist tatsächlich der Spieler von den Sounders. BM Goyle heißt er. Das war 2019 beim Testspiel gegen die Zecken. Er stand in der Startelf mit seinen 10 Jahren. Er kam anspielen und ich glaube Marco Reus war es oder so. Schießt halt ganz leicht Richtung Tor. Er hat sich gehalten, wurde gefeiert und unter tobenden Applaus vor 60.000, glaube ich, ausgewechselt. Von daher ist es tatsächlich eine relativ coole Geschichte, immer wieder zu sehen, dass die Teams sowas möglich machen. Und da muss ich einfach auch nur mal einen Hut ziehen. Klar, Galaxy hat entsprechend leider verloren. Also was heißt leider? Verdient verloren, muss man dazu sagen, weil Houston einfach spielerisch es klug gemacht hat. Und ja.
Der Fehler der Galaxy war, sie haben da diesen jungen Spieler, dessen Traum ist es, irgendwann selbst mal Profispieler zu werden. Und die Galaxy hat quasi nur deshalb verloren, weil sie ihn nicht gewählt haben. Also sie haben ihn nicht mit in den Kader genommen. Ansonsten hätten sie natürlich ganz klar gewonnen mit diesem jungen Talent, aber die Chance haben sie vertan und am Ende haben sie dann zu Recht 0-3 gegen Houston verloren.
Ja, definitiv.
Die Jugend forscht, heißt es immer.
Jugend forscht. Ansonsten, was es auch noch gab, ist Dallas, Minnesota 1-2. Dein Sport in Kansas City trennt sich 1-1
nicht im PayPal Park. Ganz so schnell. Bei Dallas gibt es noch eine Geschichte, das hatten wir letzte Woche schon mal aufgegriffen. Paul Arriola, der jetzt wieder Spieler des Tages, zumindest nach den Werten geworden ist. Da hatte ich ja schon mal angesprochen, dass er dieses Shirt hochgezogen hat. Und er hat jetzt auch erklärt, was der Hintergrund dieser Geschichte ist. Es ist nämlich natürlich was Privates. Die Schwiegermutter ist an Krebs erkrankt. Und ja, das ist natürlich dementsprechend ein Riesenthema, gerade in der Familie. Und möglicherweise war das das letzte Mal, dass sie ihn hart spielen sehen. Deswegen war ihm das ganz besonders wichtig. Und zusätzlich kommt dazu, dass seine Großmutter oder sein Großvater, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, 2019 schon einmal an Krebs gestorben ist. Deswegen ist das so eine sehr leidige Geschichte sozusagen in der Familie und er wollte nochmal ein bisschen auf das Thema aufmerksam machen.
Krebs ist scheiße, muss man einfach so sagen.
Genau, das stand ja auf seinem T-Shirt.
Ja, umso schöner ist natürlich die Geste, die er an den Tag gelegt hat. Letzten Endes hat sein Tor leider keinen Punkt beschert. Also Dallas keinen Punkt beschert, da Minnesota, wie gesagt, gewonnen hat. Aber ich finde auch so Geschichten, ich finde, sowas sieht man kaum bis gar nicht in den europäischen Ligen. Ich weiß jetzt nicht, woran es eigentlich liegt. Ich meine, es ist doch was komplett Menschliches, so ein Shirt hochzuziehen, in meinen Augen jetzt. Oder seht ihr das anders?
Nö.
Ja, deswegen bin ich auch irgendwann Fan der MLS geworden. Die Struktur an sich ist eine andere, das Spiel ist spannender und nochmal ein ganz anderes. Allein schon durch die Playoffs macht es viel Wett. Aber auch die Spielart, finde ich, ist meistens, oder bis vor vielen Jahren war es definitiv noch etwas anderes als in Europa. Und ich fand es einfach auch viel interessanter. Was aber eben auch immer noch ein Riesending ist und was das so positiv macht, ist halt dieses, alle tun gemeinsam etwas. Und alle versuchen auch noch, sich sozial sozusagen zu engagieren und aber auch positive Botschaften mit rauszubringen. Und das fehlt in europäischen Ländern einfach sehr, sehr oft. Klar, gerade zum Thema Ukraine oder so gab es hin und wieder Aktionen. Aber so diese anderen Themen, die Menschen so tagtäglich berühren, und das ist nun mal Krebs zum Beispiel, die werden einfach so gut wie gar nicht angesprochen.
Ja, ich habe so das Gefühl, du machst es in manchen Ligen nur auf Krampf, weil es gerade im Trend ist, aber du hast in der amerikanischen Liga hast du Aktionsmonate für Soldaten, für Pride, für Kinderkrebs und. Es sind einfach so Aktionen, die sich jedes Jahr jähren, die auch immer aktiv sind. Und so Aktionsmonate, die werfen nochmal ein komplett anderes Licht auf die Themen, die halt entsprechend auch Aufmerksamkeit geben. Aber in der Bundesliga hast du halt einen Aktionsspieltag und das ist so Gedenken der Opfer des Holocaustes und so. Und es ist ja Ende Januar. Aber mehr hast du halt nicht. Das finde ich halt so traurig, weil Fußball ist so eine gewaltige Macht. Damit kannst du so viel Einflussnahme nehmen. Ich weiß nicht, trauen die sich nicht oder was hat das Problem?
Ehrlich gesagt glaube ich, dass es einfach nicht Teil ihrer Lebenswelt ist. Dass sie in so einer Blase leben. Und ich will damit nicht sagen, dass amerikanische Profis nicht in einer Blase leben würden. Aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade im europäischen Raum in den ersten Ligen die Profis noch mal viel intensiver in so einer Blase liegen und solche Themen oftmals gar nicht mehr mitbekommen. Dass dann andere Punkte viel wichtiger sind, sei es Mode oder Autos oder was auch immer. Und dann diese Themen, die andere Menschen tagtäglich bewegen, ja, keine große Rolle spielen. Was an sich natürlich gut ist, weil dann offensichtlich in ganz wenigen Familien nur das Thema Krebs bei den Fußballprofis ein Thema sein muss. Das ist an sich ja was Schönes. Oder aber sie transportieren das dann nicht nach draußen.
Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Ansonsten habt ihr noch was zu dem Thema? Oder irgendein Spiel, was euch auf dem Herzen liegt, über das ihr unbedingt reden wollt?
Ich hätte noch was zu einem Spieler, der ein bisschen Aufmerksamkeit verdienen sollte. Nämlich Andrew Brody, der bisher eine sehr, sehr starke Saison gespielt und vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht aufgefallen ist. Weil an sich hat er bis dato nie wirklich eine große Rolle gespielt. Er hatte 2015, 2016 bei den Real Monarchs gespielt, also im zweiten Team der von Real Salt Lake, und war da aber ziemlich unzufrieden. Zu dieser Zeit war er, glaube ich, so sehr jung noch, aber er hat trotzdem gesehen, wie alle anderen Spieler um ihn herum befördert werden sozusagen, also in der ersten Mannschaft mitspielen dürfen, aber er einfach nicht. Und das hat ihn schon ziemlich frustriert, weil klar, er spielte in der USL, aber er fuhr nebenbei noch als Taxifahrer, ich nenne jetzt hier kein Unternehmen, und verdiente sich da noch Geld mit dazu und hat auch schon drüber nachgedacht, ob er nicht zurücktritt. Und dann hat er für sich eine Entscheidung getroffen und ließ sich einfach für 5 Monate, waren es glaube ich, verleihen nach Österreich. Und spielte dort bei Saarfeld in der, was hätte ich, glaube, 3. Liga.
Mhm.
Und das hat ihm aber tatsächlich ziemlich gut geholfen. Das war sein entscheidender Schritt, nach vorne zu kommen. Weil als er dann zurückkam, ist ihm dann der Vertrag für das erste Team sozusagen auch angeboten worden. Endlich, worauf er ja sehr, sehr lange hingearbeitet hatte. Und deswegen durfte er dann am 01.01.2021 bei Real Salt Lake spielen. Und in dieser Saison, muss man sagen, fällt er tatsächlich sehr positiv schon auf. Und hat er jetzt auch schon den ein oder anderen Scorerpunkt gesammelt.
Ja, das ist definitiv eine schöne Geschichte, die auch tatsächlich, ich will nicht sagen einmalig ist, aber immer wieder schön zu hören ist, wenn ein Spieler durch eine Leihe positiv zurückkommt und sich dann letzten Endes den Sprung in den Profikader sichert.
Er hat übrigens vor kurzem ich glaube, im Heimspiel gegen Austin hat er sein erstes Tor für Real Salt Lake machen können.
Das sind doch schöne Geschichten.
Vor 20.000 Fans.
Das würde ich auch mal gerne machen, vor 20.000 Fans spielen und treffen. Das muss ein tolles Gefühl sein.
Und ich glaube, es gibt noch eine andere Person, die dieses Wochenende ein richtig tolles Gefühl hatte. Bei Vancouver gibt es irgendwie so ein kleines Verletzungspech bei den Torhütern. Weil da irgendwie gefühlt alle Torhüter kaputt sind. Und dann,
ich glaube, zweimal Corona und einmal eine Verletzung, habe ich gelesen, war es.
Es könnte Schalke sein, vom Dingens her.
Man hat dann die bestmögliche Lösung genommen, die man nehmen konnte. Man hat bei einem kanadischen Team aus der Canadian Premier League angefragt und hat bei York United sich deren Torhüter Nico, oha, es ist ein griechischer Name oder eine Mischung aus Griechisch und Englisch, Giantsopoulos oder so, ausgeliehen. Der saß zwar nur auf der Bank, aber immerhin kann er jetzt die ersten MLS-Erfahrungen sammeln. Und das ist irgendwie auch eine ganz witzige Geschichte, dass ein MLS-Team sich bei einem Canadian Premier League-Team einen Spieler ausleihen muss, weil ihnen die Torhüter ausgehen.
Ja, warum denn nicht?
Tja. Ich leihe sich auch die ganze Zeit Spieler aus der USL Championship.
Aber keine Stürmer.
Doch, das ist ja das Traurige.
Wie dem auch sei, habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt?
Nö, mein Herz ist rein.
Und eines, Anne?
Meins ist auch rein und glücklich.
Sehr schön. Dann war's es für die heutige Folge. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne auf Twitter, Instagram und Facebook machen. Ihr könnt außerdem unserem Discord-Kanal beitreten, da sind wir relativ aktiv, wenn die MLS-Spieltage anstehen. Ansonsten bewertet uns auf Spotify, habt eine gute Woche und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao mit V.
Glückwunsch an Jesse Marsch, der es geschafft hat, Leeds zu retten.
Oh.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.